ich habe wirklich über Stunden einfach keine Begleitung gehabt. Ich hatte einen Wehensturm gehabt. Also mir hat eingeleitet und ich habe Wehen eigentlich ohne Pause gehabt, also über Stunden. Und man hat mir dann irgendwann, ist mir mal reingekommen und hat gesagt, ja, wir hören sie schon schreien, aber wir können jetzt nichts machen, wir haben keine Zeit. Also ich hätte wirklich jemanden gebraucht, der für mich da ist, der für mich eingestanden ist. Ich habe wirklich sehr grosse Mühe nachher gehabt, um das Ganze zu verarbeiten. Ich habe selber auch eine postpartale Depression, auch aufgrund von dem entwickelt. Und ich habe wirklich, also mir ist es gar nicht gut gegangen.
Eine Geburt sollte eigentlich einer der schönsten Momente im Leben einer Mutter sein. Doch laut einer Studie der Fachhochschule Bern empfinden viele Gebärende Geburt als belastend. Für die Studie sind 6'000 Mütter befragt worden und das Resultat überrascht. Rund ein Viertel der Frauen sagen, dass sie Zwang oder sogar Gewalt unter der Geburt erlebt haben. Viele haben sich im Stich gelassen und unter Druck gesetzt gefühlt. Der Verein Roses Revolution Schweiz will auf das Thema aufmerksam machen, Gesellschaft sensibilisieren und mit Aufklärungs- und Präventionsarbeit ein Zeichen gegen Respektlosigkeit, Geringschätzung oder sogar Gewalt im Gebärsaal setzen. An ihrem Aktionstag am 25. November legen die Mütter an dem Ort, wo sie Gewalt erfahren haben, eine Rose nieder, als Symbol für ihre Geschichte. Was versteht man unter Zwang und Gewalt bei der Geburt? Was steckt hinter der Bewegung Roses Revolution? Welche Ziele verfolgt der Verein und wie können wir das Engagement unterstützen? Antworten dazu gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Als Expertin zu Fragen rund um Gewalt bei der Geburt ist Monika Di Benedetto bei mir zu Gast. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von den Angelonis. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Monika Di Benedetto. Monika ist Mutter von 2 Kindern und ausgebildete Doula. Als Betroffene hat sie den Verein Roses Revolution Schweiz gegründet und ist da auch gerade Präsidentin. Hoi und herzlich willkommen, Monika.
Guten Tag, ich freue mich. Danke vielmals.
Monika, du setzt dich dafür ein, dass die Frauen bei der Geburt einen respektvollen Umgang erleben und nicht unter Zwang oder Gewalt leiden müssen. Dafür hast du den Verein Roses Revolution Schweiz gegründet. Würdest du uns zum Anfang einen Einblick in deine Geburtsgeschichte geben, wo ja letztlich der Auslöser für dein Engagement war?
Ja, das ist okay. Also zuerst möchte ich nur sagen, ich bin nicht allein die, die den Verein gegründet hat. Das bin ich zusammen mit der Jasmin Heierli und mit der Hebamme, die dort auch dabei war. Und Jasmin Heierli ist auch jetzt noch mit dabei und wir haben das zusammen aufgebaut. Genau. Und ja, du hast recht, ich bin selber betroffen gewesen und das ist sicher der Auslöser für das gewesen. Also ich habe selber sehr, sehr eine schwierige erste Geburt gehabt. Ich habe dort eigentlich fast alles erlebt, was so in die Thematik hineingehört und ich habe wirklich sehr grosse Mühe nachher gehabt, um das Ganze zu verarbeiten. Ich habe selber auch eine postpartale Depression, auch aufgrund von dem entwickelt. Und ich habe wirklich, also mir ist es gar nicht gut gegangen nach der ersten Geburt. Und ich mag mich noch gut erinnern, wenn ich so das Gefühl hatte, einfach, ich konnte dort nur mit anderen Frauen reden, die das Gleiche durchgemacht haben, die annähernd haben können verstehen, wie ich mich fühle. Und die zweite Geburt war zwar auch nicht gerade so gewesen, wie man sich das gewünscht hat, ist aber viel besser gewesen für mich zum Verkraften, weil ich dort eigentlich schon sehr selbstbestimmt konnte mitentscheiden, auch wenn meine zweite Tochter eine Frühgeburt war. Die hat noch auf Neo gehen. Also es ist ja da nicht unbedingt das, was man sich jetzt gerade so wünscht. Aber ich bin besser mit dem klargekommen. Und dann kurz nach der Geburt von meiner zweiten Tochter habe ich dann das erste Mal von diesen Doulas gehört. Und ich habe gewusst, das ist genau das, was mir gefehlt hat bei meiner ersten Geburt. Jemand, der mich wahrgenommen hat, der für mich eingestanden ist, der mich auch unterstützt hat. Mein Mann war dabei, aber er ist wie viel Mann halt auch in dieser Situation auch ein bisschen überfordert gsi. Und ja, ich habe wirklich über Stunden einfach keine Begleitung gehabt. Ich hatte einen Wehensturm gehabt. Also mir hat eingeleitet und ich habe Wehen eigentlich ohne Pause gehabt, also über Stunden. Und man hat mir dann irgendwann, ist mir mal reingekommen und hat gesagt, ja, wir hören sie schon schreien, aber wir können jetzt nichts machen, wir haben keine Zeit. Also ich hätte wirklich jemanden gebraucht, der für mich da ist, der für mich eingestanden ist. Und ich habe mich dann entschieden, um die Doula-Ausbildung zu machen, weil ich einfach aus der Motivation, dass ich nicht will, dass andere Frauen das Gleiche erleben müssen, wie ich erlebt habe. Aber es ist auch bei mir dann ein Weile, also das ist jetzt schon 10 Jahre her, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und auch bei mir, ich habe gewusst, es läuft etwas nicht gut, das ist nicht okay, was passiert in der Geburtshilfe, das kann sie ja nicht sein. Und es ist doch irgendwie anders, es muss doch einen anderen Umgang geben. Aber bis ich auch verstanden habe, dass das, wo wir erleben da jeden Tag, auch in der Schweiz, dass das eine Form von Übergriff ist, das hat auch bei mir ein Zeit gebraucht. Und das ist schon so in den letzten Jahren, hat es noch eine Bewegung gegeben, vor allem haben wir das mitverfolgt in Deutschland und haben dann irgendwo das Gefühl gehabt, ja, es ist Zeit, dass wir das auch in die Schweiz holen.
Mhm. Du hast bereits einiges erwähnt, ich will aber gleich zurück jetzt noch einmal auf die Definition, was ist denn eigentlich Zwang oder Gewalt bei der Geburt? Oder dass man das nicht wie ein bisschen vermischt und einfach eine schwierige Geburt. Oder? Weil es gibt ja auch ein bisschen Zweifler, die sagen, ja gut, eine Geburt ist ja schmerzhaft, eine Geburt ist schwierig. Ist dann das automatisch schon eine schwierige Situation in Bezug auf Zwang und Gewalt?
Den Kontext zusammenbringen, Gewalt und Geburt, das passt nicht zusammen. Also wir haben wirklich keine Verbindung zu dem. Also das, wir können uns schon noch mal nichts darunter vorstellen. Man stellt sich eine Geburt so vielleicht ein bisschen vor, wie man es halt im Fernsehen sieht, in den Filmen. Auf die einen Seite, also, und auf die andere Seite eben, ist eine Geburt ein schmerzhafter, oder kann ein schmerzhafter Prozess sein, nicht in jedem Fall. Genau, aber es ist wirklich so, wir unterscheiden zwischen physischer Gewalt. Das ist eben beispielsweise, wenn man unnötige vaginale Untersuchungen macht oder die sehr häufig macht, ohne Grund beispielsweise. Es kann sein, dass man die Frau in der Bewegungsfreiheit einschränkt, also dass sie zum Beispiel sehr, sehr lange am CTG hängt und wenn nicht losgemacht wird und sich nicht kann bewegen in dem Moment oder dass man sie gar festhebt auf dem Gebärbett. Das kann sein, dass, was sehr häufig uns gemeldet wird, ist, dass Dammschnitt zum Beispiel nachher genäht wird, ohne ausreichende Betäubung, dass man einfach noch wie schnell fertig macht, wenn man sonst keine Zeit hat, zum nochmal nachspritzen oder abwarten, bis die Betäubungsspritzen auch nützt. Das kann auch mal mangelnde Betäubung beim Kaiserschnitt sein. Was sehr häufig auch uns gemeldet wird, ist, unsachgemäße Anwendung von Kristeller-Handgriff. Das kommt wirklich häufig vor, also dass das unsachgemäß angewendet wird. Wenn man den richtig ausführt und die Situation das wirklich erfordert, kann das hilfreich sein. Aber es wird oft so angewendet, dass einfach jemand, ja, wie praktisch auf den Bauch von der Frau gumpelt und das Kind rausdrückt. Und das gibt dann massive Verletzungen geben, von den inneren Organen beispielsweise. Das sind so Beispiele, die wir haben für die physische Gewalt. Das ist sicher nicht abschliessend. Aber es gibt natürlich auch die psychische Gewalt. Da geht darunter Zwang, Angst machen, Drohung, nicht ernst nehmen, Abwertung von der Situation oder auch einmal eine Lüge. Also das sind so Beispiele, die wir haben. Und das ist sehr heikel und es geht eigentlich darum, es ist ganz ähnlich wie bei der sexuellen Gewalt. Es geht erstmal darum, was eine Frau in dem Moment auch als Gewalt empfindet. Es kann auch eine schwierige Geburt sein oder es können Sachen vorkommen, die für eine andere Frau aber gar kein Problem sind. Das Problem ist, das heisst, man muss wirklich immer die individuelle Situation auch anschauen.
Mhm. Weil es ja so individuell ist, geht es ja letztlich auch um Kommunikations- und Vertrauensfragen untereinander. Das Fachpersonal muss vielleicht zum Teil gewisse Sachen ja machen, also gewisse Eingriffe oder gewisse Anordnungen geben. Aber ist es dann vielleicht auch eine Frage, wie man das macht und wie einfühlsam man da dabei umgeht?
Absolut. Also das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, wenn man jetzt mit relativ geringen Mitteln eigentlich oder geringem Aufwand schon eine Verbesserung könnte erreichen. Einfach, das ist wirklich, dass man achtsam kommuniziert, dass man den Frauen auf Augenhöhe begegnet, dass man es informiert, dass man eben, es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn man die Frauen schon vorher würde kennen, aber das ist halt einfach nicht die Realität. Und ja, oder dass man auch merkt, man handelt alle manchmal vielleicht nicht immer angemessen und dass man auch manchmal, es können auch Stresssituationen entstehen unter der Geburt, natürlich. Und dass, wenn man dann merkt, dass man vielleicht in dem Moment nicht angemessen sich verhalten hat, dass man nachher auch unbedingt nochmal das Gespräch sucht. Aber auch dann, auch wenn es jetzt eine sehr grosse Notsituation ist, dann kann man immer noch versuchen, zum Beispiel das so zu kommunizieren, wir müssen jetzt das Kind auf die Welt holen. Es ist dringend, aber wir erklären ihnen nachher gern alles. Anstatt zu sagen, wenn sie jetzt nicht mitmachen, dann stirbt ihr Kind. Das sind so verschiedene Botschaften. Je nachdem, da kann man sehr viel schon eigentlich bewirken mit dem.
Mhm. Jetzt bewegen wir uns also eben ein bisschen in diesen Rahmenbedingungen, also in diesem Spitalumfeld, wo wir wahrscheinlich ja nicht eine grosse Hebelwirkung haben. Oder siehst du dort die Möglichkeit, jetzt eben gerade auch über deinen Verein an diesen Rahmenbedingungen wie Zeitdruck oder vielleicht eben auch Kommunikationsausbildung, dort etwas zu verändern?
Gut, ich denke nicht, dass die Situation sich jetzt in kurzer Zeit ändert. Und für uns ist unser Anliegen, ist wirklich den Dialog zu fördern. Und das muss einfach auf verschiedenen Ebenen passieren. Das heisst, Aufklärung ist sehr wichtig, dass wir anfangen zu aufklären. Eigentlich schon, ist eigentlich so unser Ziel im Teenageralter, dass wir dort auch schauen, dass wir mit anderen Fachpersonen zusammenarbeiten und schauen, wie können wir Teenager-Buben und Mädchen eigentlich schon anführen an das Thema, dass wenn das irgendwann aktuell wird, und zwar die ganze Thematik rund um Schwangerschaft und Geburt, stillen, Familienzeit, Elternschaft, dass das wie niederschwellig schon mal irgendwo gehört ist. Ich denke, das braucht mal von dieser Seite etwas, dass man dort nachhaltig etwas verändern kann. Und dann geht es natürlich auch darum, dass die Frauen, die jetzt in der Situation sind, das Kind bekommen, dass sie Zugang haben zu einer guten Information. Also, es ist zum Beispiel immer noch nicht allen Frauen bewusst, dass sie sich auch in der Schwangerschaft von der Hebamme betreuen lassen können, dass sie nicht unbedingt nur zum Gynäkologen gehen müssen. Dann weiter suchen wir natürlich das Gespräch mit den Fachpersonen. Wir bieten auch Weiterbildungen an, jetzt ziemlich neu. Das haben wir jetzt Anfang September schon sehr erfolgreich gemacht. Es ist natürlich klar, dass im Moment eher die Fachpersonen kommen, die schon realisieren, dass das Problem rum ist. Und es muss sicher auch über Politik gehen. Also es muss auf ganz verschiedenen Ebenen sein, dass sich irgendwann etwas verändern kann. Aber ich glaube, wenn wir unser eigenes Verhalten reflektieren, wenn man auch im Gebärsaal ist und anschaut und sich immer wieder hinterfragt, dann können einige Situationen schon vermieden werden.
Was kann denn eine Frau selber, also eine Gebärende, also ich denke, wir könnten zwar noch ein bisschen weiter vorne anfangen, schon in der Schwangerschaft. Wie kann sich dann eine Frau selber möglichst so verhalten oder was kann sie machen, um eben dem zuvorzukommen, dass so etwas passiert?
Also ich denke, dass man sich gut informiert, ist sicher so und so. Und ich finde es wichtig, dass man nicht nur ins Spital geht, vielleicht eine Infoabend, sondern geht und dort hören, was sie einem anbieten können, weil man darf nicht vergessen, dass das sicher auch zum Teil Marketingveranstaltungen sind, die dann nicht unbedingt der Realität entsprechen. Also, dass man einerseits schaut, dass man eine Hebamme hat, die einem begleiten kann, zusätzlich zum Gynäkologen oder ausschliesslich. Dass man einen guten Geburtsvorbereitungskurs besucht, wo die ganze Thematik rund um die Geburt einfach wirklich gesamtheitlich anschauen kann. Dass es wirklich darum geht, hey, was ist eine Hausgeburt? Was ist eine Geburt im Geburtshaus? Was muss ich beachten, wenn ich ins Spital gehe? Was sind meine Rechte, meine Pflichten? Wie läuft eine Geburt ab? Was kann ich machen, wenn ich zu mich selber entspanne? Da gibt es einen Haufen Möglichkeiten. Es gibt so, eine Geburt kann so etwas Tolles sein. Und dass man einfach schaut, dass man in dieser Selbstbestimmung und im Selbstbewusstsein gefördert wird. Es ist sicher auch hilfreich, wenn man beispielsweise ein Schwangerschafts-Yoga besucht, wo man auch seinen Körper noch ein bisschen besser kennenlernt und auch dort Instrumente mitbekommt, mit der Atmung beispielsweise, dass man einfach, ja, gut kann auf seinen Körper vertrauen. dann eben, wenn man in ein Spital geht, dann ist es sicher sehr hilfreich, dass man sich überlegt, wer begleitet einem dabei. Und da finde ich, ist es mir noch so anliegen, dass man auch den Mann wirklich fragt, hey, willst du überhaupt bei der Geburt dabei sein? Ist das für dich okay? Oder wie müssen für dich Bedingungen sein? Weil wir als Doulas erleben sehr häufig, dass wir eigentlich Doulas von den Männern sind. Und das ist auch völlig okay so. Weil eben, wenn ich das von meinem eigenen Mann schon geschildert habe, dass die Väter, die wissen ja auch nicht, was auf sie zukommt. Und es gibt viele Väter, die auch Angst haben vor dem. Und dass sie sind emotional sehr, sehr eingebunden. Also sie macht sich natürlich sehr grosse Sorgen um die Frau, ums Kind. Vielleicht haben sie eine eigene Vorgeschichte, vielleicht können sie kein Blut sehen. Dass man auch schaut, eben, wer kommt mit ins Spital, ist der Partner der Richtige? Möchte er das nicht? Möchte er zusätzlich beispielsweise noch eine Doula haben, die mitkommt, die ein bisschen Unterstützung und Entlastung geben kann in dem? Möchte man vielleicht eine Beleghebamme haben, die mit ins Spital kommt? Ich glaube, was wirklich mir sehr wichtig ist, dass auch den Frauen und den Männern klar ist, wenn sie ins Spital gehen, haben sie nicht automatisch eine 1-zu-1-Betreuung. Das ist in den wenigsten Fällen, vor allem in den grösseren Spitälern, weil es für das einfach keine Kapazität hat. Und eine 1-zu-1-Betreuung ist wirklich sehr, etwas, was sehr hilft. Ja, das sind sicher so Sachen, also man kann sich gut vorbereiten, aber man kann Gewalt tut das nicht immer verhindern. Man weiss dann vielleicht, was man gerne will und was man vor allem nicht will und wo die Grenzen sind und hat vielleicht jemand, der einem auch, also ich als Doula sehe mich eigentlich wie als lebendige Patientenverfügung. Das kann man ein bisschen so sagen. Also ich lerne ja die paar kennen. Ich weiss, was sie für eine Vorgeschichte haben, was ihnen wichtig ist, was sie für eine Grundhaltung haben, zum Leben beispielsweise. Ja, Das hilft, dass man das hat, aber es schützt nicht in jedem Fall, weil es gibt auch immer wieder und natürlich auch in der Geburtshilfe Menschen, die halt unempathisch handeln. Also das ist einfach auch noch wichtig. Man kann sich nicht in jedem Fall schützen, aber man kann sich sicher gut vorbereiten.
Welche Folgen kann dann eine traumatische Geburt genau haben?
Das kann Konsequenzen haben für das Kind. Also wir bekommen viele Meldungen über das Kind zum Beispiel sehr viel schreien, Trennungsangst haben, massive Schlafstörungen. Das kann bei der Frau beispielsweise Narbenheilungsstörungen oder Wundheilungsstörungen sein. Gerade auch zum Beispiel nach einem Dammschnitt oder Dammriss, wo war, je nachdem, wie der entstanden ist. Aber was man nicht vergessen darf, ist eben die psychischen Folgen für die Frau und für den Mann. Also ich denke, es ist sehr gut möglich, dass aus dem eben vermehrt postpartale Depressionen auftauchen. Was uns gemeldet wird, sind auch posttraumatische Belastungsstörungen, Traumata an und für sich und auch Paarbeziehungen kann natürlich massiv gefährdet sein. Ich mag mich noch gut erinnern an einen Fall oder an eine Frau, die ich begleitet habe, die wirklich massive Gewalt erlebt hat unter der Geburt. Und diese Paarbeziehung ist sehr auf der Kippe gestanden, weil die Frau ist auf Wunsch vom Mann ins Spital gegangen und hat eigentlich ins Geburtshaus wählen und hat dann dieses, und dort ist man wirklich nicht gut mit ihr umgegangen und das hat massive Störungen in der Paarbeziehung nachher gegeben. Oder es kann sich natürlich auch auf die Sexualität auswirken, das darf man nicht außer Acht lassen. Also, Geburt ist ja an und für sich auch etwas Ähnliches wie ein sexueller Akt. Ein bisschen überspitzt formuliert. Man muss sich öffnen. Und wenn man dort in seiner Würde verletzt wird, dann kann sich das nachher auf die Sexualität auswirken. Mhm.
Genau. Und wenn man weiss, eben, was das für, auch schwerwiegende Folgen kann haben, ist es ja umso wichtiger, dass man in dem ganzen Prozess wirklich möglichst vorne ansetzt, in dieser Aufklärungs- und Präventionsarbeit, die ihr leistet.
Ja, absolut.
Okay, bevor wir noch zu dem zu sprechen kommen, eben was man machen kann, wenn es trotzdem passiert, will ich auf Doula zu sprechen kommen. Du hast sie jetzt ein paar Mal erwähnt, also die Aufgaben, die sie übernimmt. Kannst du uns da noch ein bisschen genauer sagen, wie das Zusammenspiel ist zwischen Doula, Hebammen, Frauenärztin? Es ist vielleicht nicht allen ganz klar, wie dann die miteinander Hand in Hand dann durch die Schwangerschaft, Geburt und auch durchs Wochenbett miteinander funktionieren.
Ja, genau. Also mal zuerst eine Doula, das ist eine emotionale Geburtbegleiterin. Das heisst, wir haben keinen medizinischen Auftrag, sondern wir schauen wirklich, wir lernen Paar meistens in der Schwangerschaft meistens so im letzten Drittel kennen. Wir schauen dann miteinander, was brauchen sie, was sind ihre Vorstellungen, was brauchen sie, um sich entspannen, was ist ihnen wichtig. Wir gehen mit an die Geburt, sind eigentlich die ganze Geburt mit dort dabei. Und zwar kommt das nicht darauf an, wo das ist, ob das zuhause ist, ob das im Geburtshaus ist oder im Spital. Also wir arbeiten auch selbstständig, wir sind nicht irgendwo angestellt. Und wir sind dann auch nach der Geburt da. Und das Zusammenspiel, jetzt gerade im Kanton Zürich, wo ich zuhause bin, das funktioniert eigentlich meistens problemlos. Also wir gehen ja auch wie als Gast ins Spital und wir versuchen so ein bisschen die Bedürfnisse zu vertreten und zu vermitteln auch. Und in den meisten Fällen, die ich jetzt erlebt habe, ist das sehr gut. Das funktioniert wirklich super mit den Hebammen zusammen. Das ist ja ein Zusammenspiel und meistens kann es nicht genug Hand haben bei der Geburt. Und sie haben ja leider auch oft halt nicht die Zeit zur Verfügung, um wirklich permanent da sein. Also ich erlebe das als sehr positiv. Im Moment ist Corona für uns natürlich ein bisschen schwierig, dass wir da auch Beschränkungen haben zum Teil. Das kann wirklich auch zu schwierigen Situationen führen. Aber eigentlich funktioniert das Zusammenspiel zwischen Doula, Hebamme und Arzt recht gut. Es gibt natürlich Einzelfälle, wo es schwierig war. Oder am Anfang, als ich Doula war, bin vielleicht noch kleiner. Aber in der Zwischenzeit ist es zumindest da bei uns in der Region schon recht bekannt. Wenn man ein bisschen die ländlicheren oder andere Regionen geht, ist die Thematik vielleicht noch mal ein bisschen anders.
Gibt es da vielleicht noch auch zur Finanzierung etwas, wo du kannst sagen, mir ist nicht ganz klar, wie es dann auch von der Krankenkassenseite aussieht, wie der Doula da zahlt?
Nein, aus der Grundversicherung wird die Doula nicht gezahlt. Je nachdem, wenn man eine Zusatzversicherung hat, dann zahlen sie einen Anteil. Es ist so, dass es uns eigentlich recht wichtig ist, dass jede Frau eine Doula haben kann. Natürlich ist es ein gewisser Betrag, der das kostet. Aber auf die Arbeit abgebrochen verdienen wir immer noch relativ wenig eigentlich dabei. Und wir finden eigentlich immer gute Lösungen mit dem Paar. Also man kann bei uns Ratenzahlung machen. Ich habe mich auch schon in Naturalien zahlen lassen. Mit Massagen beispielsweise, wo ich Masseurin war. Also es gibt manchmal kreative Lösungen. Aber es ist auch so, wenn sich jetzt jemand das gar nicht kann leisten kann, dass man dann über unseren Verband von Doula Schweiz kann schauen kann, ob es vielleicht einen Anteil würde übernehmen. Also wir finden im Gespräch eigentlich meistens eine Lösung.
Sehr cool, ja. Jetzt gleich noch zu dem leidigen Thema, halt, wenn Gewalt trotz allen Präventionsmassnahmen halt gleich passiert oder eben vielleicht nicht Gewalt, aber einfach der Druck, der Zwang. Gibt es denn da Möglichkeiten, sich noch einmal hinzuwenden? Also kennt die Frauen Hilfe über, die so etwas erleidet? Kann man sogar eine Anzeige erstatten? Wie sieht es aus, wenn wirklich jemand unter einem massiven Druck geraten ist?
Also ich glaube, es ganz wichtig ist, finde ich jetzt persönlich, dass man zuerst einmal relativ schnell für sich aufschreibt, was überhaupt passiert ist. Einfach, dass man all die Details nicht verliert, weil gerade nach der Geburt ist man ja meistens wie so in einer Blase drin. Man muss zuerst einmal das Kind kennenlernen, man muss anfangen können stillen, man muss sich irgendwie ja im neuen Alltag zurechtfinden. Und in den ersten Tagen oder Wochen ist das oftmals gar nicht so ein Thema, weil man so beschäftigt ist mit dem, was passiert ist. Man weiss, es ist vielleicht etwas nicht okay gewesen, aber so richtig vorkommen tut zuerst nach einem Zeitchen. Und dann ist es manchmal wirklich gut, wenn man schon mal sich Notizen macht, was ist überhaupt passiert, weil man vergisst relativ schnell wichtige Details. Das ist schon mal das Allererste, was ich relativ wichtig finde. Es ist sicher gut, wenn man zum Spital rückmeldet. Die viele Spitäler oder Geburtshäuser schicken ja nachher auch einen Fragebogen, dass man das rückmeldet. Es gibt auch Spitäler, die machen das, das kenne ich jetzt vom Unispital, wo wirklich etwa nach Zürich, meine ich, wo etwa nach 2 Monaten, glaube ich, einen Fragebogen ausschicken und dann auch wirklich das Gespräch suchen mit den Frauen oder mit den Männern, wenn irgendetwas nicht okay war. Also eine Rückmeldung ans Spital ist sicher hilfreich. Die Wochenbetthebamme ist auch eine gute Ansprechperson. Einfach, dass man das dort kann aufarbeiten. Oder der Gynäkologe, Gynäkologin beim Abschlussuntersuch. Aber wir sind auch da für das. Also wir haben das Erstberatungstelefon. Man darf sich gerne bei uns melden. Telefonisch. Und dann schauen wir, wie ist die Situation gewesen. Was braucht die Person jetzt in diesem Moment? In welcher Region ist sie? Was sind die nächsten Schritte? Welche Therapeuten können sie möglicherweise unterstützen in diesem Prozess? Das ist ja auch nicht bei allen gleich. Also das müssen wir wirklich individuell schauen, was ist da die Situation gewesen und was ist schon vorhanden, was braucht es noch. Also da kann man sich sehr, sehr gerne bei uns melden, dass wir da vermitteln auch und einfach mal anhören, was Geschichte ist dahinter. Und was man bei uns auch kann über die Homepage, und das ist auch mega wichtig für uns, man kann ein Formular ausfüllen. Das heisst, wir haben jetzt angefangen, eine Statistik zu führen, damit wir auch belegen, was kommt am häufigsten vor oder was sind Konsequenzen, was ja noch nicht ausreichend eigentlich erforscht ist, was hat denn das für einen Einfluss nachher aufs Familienleben, auf Partnerschaft, aufs Kind, was haben die für Folgen aufgrund von dem. Also da sind wir sehr froh, wenn wir uns das anonym melden.
Genau. Das ist super, dass ihr so eine Anlaufstelle anbietet. Mir kommt jetzt gerade so ein bisschen in den Sinn, die Fachhochschule Bern hat ja dazu eine Studie gemacht und sehr viele Frauen befragt zu dem Thema. Kannst du dazu noch etwas sagen? Weil mich dünkt es schon noch wichtig, oder? Dass wir da auch wirklich zeigen, das sind nicht nur einfach ein paar Rückmeldungen, die ihr überkennt. Das scheint ja wirklich ein flächendeckendes Problem zu sein in der Schweiz. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen sagen, wie viele Frauen sind betroffen? Wie viele Frauen sind angefragt worden? Was ist aus diesen Studien rausgekommen in der Schweiz?
Genau, also wir sind sehr froh, dass die Berner Fachhochschule die Umfrage gemacht hat. Dort ist herausgekommen, dass 25% oder glaube sogar 27% der Frauen in irgendeiner Form von informeller Gewalt unter der Geburt betroffen sind. Das sind häufig eben auch die strukturellen Probleme, die da innen spielen. Und wenn man denkt, dass 80'000 Frauen ungefähr pro Jahr ein Kind bekommen, sind das relativ viel. Und das deckt sich eigentlich jetzt auch so ein bisschen mit dem, wir haben jetzt die Statistikformular ungefähr vor einem Monat aufgeschaltet. Wir kommen pro Tag ungefähr 5 Meldungen über. Also das ist nicht etwas, wo wenig Zahlen sind. Das sind Tausende von Frauen, die das betrifft. Und ich bin fast sicher, dass die Dunkelziffer noch höher ist, weil eben der Frau gar nicht bewusst ist, dass das, was ihnen passiert ist, dass das nicht okay ist und dass das eine Form von Gewalt ist. Sondern es ist viel noch eben in den Köpfen, ja, ich habe halt eine traumatische Geburt gehabt oder ich habe eine schwierige Geburt gehabt und Geburten sind halt so. Das ist wieder ein bisschen das Thema, das wir am Anfang hatten. Also eben das Verständnis muss wie noch geweckt werden.
Genau, und das führt mich ja jetzt eigentlich auch zu einer Kernaktivität, wo du betreibst, und zwar eben der Verein, der Roses Revolution Schweiz, wo du präsidierst und wo ihr ja jetzt auch eine Petition wollt einreichen im Verlauf vom November. Ich denke, so ein bisschen auf den Schluss hin, jetzt wo wir so viel erfahren haben, ist es schon noch wichtig, dass du uns noch mal sagst, was genau macht ihr, wofür setzt ihr euch ein, was sind eure Ziele und was wird an dem 25. November 2021 eben ein bisschen anders sein als andere Jahre.
Genau, also bis jetzt ist es ja so gewesen, Roses Revolution, das ist eigentlich entstanden mit dem Roses Revolution Day. Und der ist jeweils am 25. November. Das ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und es ist eigentlich so gewesen, dass man dann jeweils in den Institutionen, wo man Gewalt erfahren hat, während der Schwangerschaft, Geburt oder im Wochenbett, dass man dort hat können anonym eine Rose hinterlegen oder man hat auch einen Brief dazu tun. Wir möchten aber wirklich in diesem Jahr, jetzt, weil wir eben die Petition, die du angesprochen hast, am Laufen haben, wir werden die Petition am 25. November, am Nachmittag um 3 Uhr in Bern zuhanden vom Herrn Berse übergeben. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir gerne Rosenwetter nach Bern schicken. Einfach um wirklich den Fokus auf die Problematik im Gesundheitssystem zu legen, die kommen wir ja alle mit über, auch jetzt mit den Corona-Diskussionen oder mit der Pflegeinitiative, die auch am Laufen ist. Und wir würden wirklich das Jahr den Fokus wirklich aufs Gesundheitssystem legen. Das heisst, man kann bei uns auch über die Homepage Rosen bestellen. Rote Rosen für betroffene Eltern und Kinder, weisse Rosen für Fachpersonen, weil Fachpersonen sind ja auch betroffen von der Problematik, das darf man nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass die das immer mega cool finden. Also die sind ja wirklich, die leiden auch unter der Situation, die haben ganz, ganz schwierige Sachen, die sind enorm unter Druck oder die kommen Sachen mit über oder werden auch zu Mittätern, einfach aufgrund von der strukturellen Bedingungen, dass sie auch eine Möglichkeit der Stimme haben, zu sagen, da ist etwas nicht okay. Und dann haben wir noch orange Rosen, wenn wir einfach die ganze Geschichte, die wir da machen, ideell unterstützen. Und mit der Petition, was uns sehr wichtig ist, dass wir eigentlich fordern, dass eine 1-zu-1-Begleitung unter der Geburt wieder möglich ist, sei es durch Hebammen oder auch andere qualifizierte Personen. Eben, dass man auch Lösungswege erarbeitet, wie man aus dem wieder rauskommt. Weil nur weil etwas so ist, heisst ja, dass nicht auch eine Veränderung möglich ist. Ja, dass einfach die strukturellen Bedingungen für Geburtshelfer und Spitäler verbessert werden. Dass finanzielle Fehlanreize auch korrigiert werden. Und dass es mehr Transparenz gibt. Und eben, du hast vorher noch das angesprochen, mit einer Anzeige, also wir erleben das selten, dass es wirklich zu einer Anzeige kommt, weil es braucht enorm viel Kraft. Aber wir würden uns schon freuen, wenn das eigentlich von Seiten der Opferhilfe auch anerkannt ist, weil das ist im Moment auch nicht so.
Mhm. Also eben, ich verstehe dich schon richtig. Es geht ja letztlich nicht darum, dass man da etwas aufscheucht, was nicht ist. Aber wenn etwas ist, dass man sich dann auch wirklich getraut, darüber zu reden und eine Anlaufstelle hat, die einem weiterhelfen kann. Also es geht ja nicht um ein Anstiften, Anzeigen zu erstatten, sondern einfach auf die Problematik einfach einmal sicher aufmerksam zu machen und gemeinsam auch mit den Fachleuten und mit der Politik eben Lösungen zu finden, wie man das verbessern kann. Habe ich das so richtig übersetzt?
Ja, das hast du ganz richtig übersetzt. Das ist genau das. Also es geht uns nicht darum, irgendjemanden am Pranger zu stellen, sei es irgendeine Klinik oder irgendeine Fachperson. Das ist überhaupt nicht das Thema, sondern es geht wirklich darum, ja, zum einfach darauf hinweisen, dass da etwas schief läuft und nicht in Ordnung ist und dass das weder für die Gebärenden, noch für Kinder, noch für die Fachpersonen, die die Geburten so begleiten unter diesen Bedingungen, akzeptabel ist.
Mhm. Mich dünkt das noch wichtig, weil ich glaube, es hat schon noch Menschen, die das wie ein bisschen missverstehen können. Also ich denke, da ist natürlich auch ein Name wie Roses Revolution, also Revolution. Etwa die werden Menschen wie du, also jetzt du ganz konkret, ich habe das gesehen in den Medien, wirst auch als Aktivistin bezeichnet. Das weckt manchmal vielleicht ein bisschen den Eindruck, die sind auf Kampf aus, oder da wird etwas aufbeschworen, wo ja gar kein Problem ist. Und da denke ich, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen dagegen heben und sagen, nein, es ist etwas Friedliches. Ihr sagt auch, es ist eine stille Revolution und es geht wirklich um Aufklärungs- und Präventionsarbeit in erster Linie.
Genau. Die Vorbehalte kommen wir natürlich auch mit über. Also bis jetzt werden wir selten persönlich darauf angesprochen, aber es wird uns natürlich dann auch zugetragen, dass es da Vorbehalte gibt. Und ich kann nur sagen, könnt uns kontaktieren, weil wir wollen wirklich niemanden in die Pfanne hauen oder irgendetwas, sondern wir wollen eigentlich wirklich aufzeigen, um was es geht. Weil ich glaube, eben mit kleinen Sachen kann man schon einiges ändern. Und das ist uns auch wichtig. Und ja, ich werde als Aktivistin bezeichnet und ich glaube, das ist auch völlig okay, weil wenn ich jetzt da zu der WHO überschwenke, dann erklärt die WHO, die hat nämlich ein Statement dazu gemacht, jede Frau hat das Recht auf den bestmöglichen Gesundheitsstandard. Dies beinhaltet das Recht auf eine würdevolle und wertschätzende Gesundheitsversorgung. Geht natürlich noch viel weiter, aber ich kann nur sagen, dass das, was passiert, das geht auch in Richtung von Menschenrechtsverletzungen. Und dann bin ich gern bereit, mich da als Aktivistin zu bezeichnen zu lassen, weil irgendjemand muss ja auf das aufmerksam machen.
Absolut. Also du hast das wunderbar jetzt auch auf den Punkt gebracht. Der Beizug von der WHO finde ich wichtig, weil es ist tatsächlich genau das. Es ist ein Grundrecht. Und von dort her darfst du gern weiterhin Aktivistin sein. Meine Frage ist, wie können wir das Engagement, das du zusammen mit deinen Leuten und dem Verein betreibst, wie können wir den unterstützen? Du hast gesagt, wir können jetzt online so Rosen kaufen für den 25. November, wo ihr Petition einreicht. Gibt es aber noch weitere Sachen, wo man machen kann für euch?
Also für uns ist es sehr schön, wenn einfach die Petition im Moment unterschrieben wird, einfach damit wir auch eine gewisse Zahl von Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern anbringen. Das ist sicher einer der wichtigsten Punkte ganz im Moment. Man kann auch auf unserer Homepage Unterschriftenbögen abladen und uns die unterschriebenen Bögen nachher zuschicken. Wir sind mega froh, wenn das wenn ihr das auf euren sozialen Medien teilt, einfach je mehr, dass man über verschiedene Kanäle halt auch mehr Menschen kann erreichen kann. Und all, die Rosen mögen kaufen, da freuen wir uns auch sehr. Also, das ist so. Und klar, wir sind ein Verein, wir finanzieren uns nur über Spenden und Mitgliederbeiträge und haben ein ganz, ganz kleines Budget. Und wenn jemand da etwas noch dazu beitragen mag, dann sind wir sehr froh und dankbar. Also, jeder Franken zählt, kann man da auch sagen. Genau.
Wunderbar. Vielen lieben Dank, Monika, für die wirklich wichtigen und spannenden Aspekte, die du rund um das Thema Gewalt bei der Geburt ausgeleuchtet hast. Wir wünschen dir und deinem ganzen Team natürlich weiterhin viel Erfolg bei deiner Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Ja, und also ich hoffe, dass viele Menschen und nicht nur Betroffene euer Anliegen unterstützen und eure Petition gegen Gewalt und Zwang in der Geburtshilfe auch unterschreiben. In diesem Sinn, weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Ciao, Monika.
Ich danke dir und wünsche dir auch alles Gute. Tschüss.
Merci vielmals. Im Gespräch mit der Monika Di Benedetto haben wir erfahren, dass es viele Frauen gibt, die bei der Geburt unter Zwang und Gewalt leiden. Der Verein Roses Revolution Schweiz setzt sich gegen Respektlosigkeit, Geringschätzung oder Gewalt im Gebärsaal ein und betreibt Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Betroffene können sich beim Verein melden. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr Hinweise rund um das wichtige Thema. Ihr findet auch den Link zu einem Beitrag zum Thema Roses Revolution, wo unsere Go-Bloggerin Sarah verfasst hat, die selber auch eine Doula ist. Schaut vorbei, informiert euch und zögert nicht, euch beim Verein zu melden, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Merci fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.